Willkommen zurück zu Fit for Work. Wir sind der Podcast rund um das Thema betriebliche Gesundheitsförderung oder kurz BGF. Wir beschäftigen uns mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen man die Herausforderungen und Chancen einer erfolgreichen BGF betrachten kann. Gäste und ihre Best-Practice-Beispiele aus der Praxis, Wissenswertes aus unserem Beratungsalltag oder Inhalte zu speziellen Themen wie die wissenschaftliche Perspektive des Themenkomplexes.
Ja, und wir, das sind Robin Herrmann, Leiter der BGF Academy und Experte für die Themen Ergonomie und Bewegung.
Und meine Kollegin Jana Tedrow. Sie ist Diplom-Gesundheitswirtin mit dem Schwerpunkt der Salutogenese und mehrjähriger Erfahrung in der Unternehmensberatung. Beide arbeiten wir im Institut für betriebliche Gesundheitsförderung, einer Tochter der AOK Rheinland-Hamburg. Heute widmen wir uns einem Thema, das auf den ersten Blick vielleicht nicht unmittelbar in den Kontext des Arbeitsplatzes passt. Aber umso wichtiger ist, wenn es darum geht, eine gesunde und unterstützende Unternehmenskultur zu schaffen. Trauer am Arbeitsplatz. Wir alle erleben früher oder später Verluste, sei es durch den Tod eines geliebten Menschen, eine schwere Krankheit, einschneidende Lebensereignisse wie Trennungen oder auch der Tod eines langjährigen Kollegen oder einer langjährigen Kollegin. Doch wie gut sind Unternehmen und ihre Belegschaften darauf vorbereitet, mit solchen Situationen umzugehen? Eines ist sicher. Der in Anführungszeichen richtige Umgang mit den Betroffenen in der akuten Situation kann den Unterschied machen, innere Distanz oder Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin. Und weil das Thema so vielschichtig ist, freuen wir uns sehr, dass Nicole Nolden, Geschäftsführerin von Trauerkultur Hoch 3, heute bei uns ist. In der heutigen Folge sprechen wir unter anderem hierüber.
Trauer muss bearbeitet und nicht verarbeitet werden, weil verarbeiten bedeutet, hier ist ein Anfang und da ist ein Ende. So funktioniert es bei der Trauer nicht. Je mehr ein Unternehmen sich damit beschäftigt, würde ich mal sagen, desto höher ist die Arbeitszufriedenheit, desto sicherer fühlt sich sowohl ein Mitarbeiter als auch eine Führungskraft im Umgang mit diesem Thema. Ich würde dir so gerne helfen. Was brauchst du im Moment?
Ursprünglich kommt Nicole gar nicht aus dem heutigen Themengebiet. Die Versicherungskauffrau, Diplomkauffrau und ehemalige Produktmanagerin macht ausgelöst durch ein ehrenamtliches Engagement in der Sterbebegleitung eine bewusste Kehrtwende im Beruf. Hierauf aufbauend macht sie peu à peu weitere Schritte. Ob es der Aufbau des Ehrenamtes im Zentrum für Palliativmedizin der Uniklinik Köln ist, Projektleiterin eines präventiven Schulprojektes zum Thema Sterben, Tod, Trauer und Suizid, oder der Aufbau und die pädagogische Leitung eines Vereins für die Trauerbegleitung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Und wer jetzt denkt, Nicoles Leben sei durch Trauer oder verwandte Themen geprägt, liegt falsch. Als echter Lebemensch liebt sie ihre Familie, ist reiselustig, begeisterungsfähig und, was natürlich mein Herz hochschlagen lässt, sie ist ein echter Karnevalsjeck. Liebe Nicole, es ist so wertvoll, dich heute hier zu haben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen zu Fit for Work.
Auch von meiner Seite aus, Nicole, schön, dass du da bist und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Nicole, du hast im Vorfeld ja schon mal ganz grob berichtet, dass du ungefähr 100 Menschen beim Sterben begleitet hast und über 1000 Menschen bei ihrer Trauer begleitet hast. Also das finde ich wahnsinnig beeindruckend und würde ganz gern einfach mal von dir wissen, wie kam es für dich dazu, dass du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast?
Also ich bin von Haus aus, ich sage immer in meinem ersten Leben, habe ich eine Versicherungslehre gemacht und BWL studiert und habe den ganz normalen beruflichen Weg genommen. Ich war im Produktmanagement eines großen Versicherungskonzerns und habe aber während meines Vollzeitjobs einmal die Woche mich ehrenamtlich in der Sterbebegleitung engagiert. Und diese Erfahrung, die hat mich wirklich so tief beeindruckt, dass ich gedacht habe, nee, ich muss komplett in diesem Bereich wechseln. Ich habe also ganz bewusst mich entschieden zu kündigen, habe noch ein psychologisches Fernstudium gemacht und hatte, muss ich dazu sagen, einen Professor in der Kölner Uniklinik, der mich sehr gefördert hat. Also er hat mir viele Fortbildungen ermöglicht und ich durfte bei ihm auf der Palliativstation das Ehrenamt aufbauen, was es bis dato noch nicht gab. Ich durfte bei ihm in wissenschaftlichen, internationalen Projekten mitwirken, wo wirklich geschaut wurde, wie man Familien mit einem Erkrankten oder Sterbenden Familienmitglied gut begleiten kann und das aus unterschiedlichen Professionen auch, ärztlicher Sicht, ehrenamtlichem Bereich, psychologischem Bereich. Was ich aber auch machen durfte, neben der Sterbebegleitung und auch Krisenintervention, also ich sag mal, ich wurde auch dazu gerufen, wenn in der Uniklinik ein Vater vielleicht einen Unfall hatte, lag im Koma und es war nicht klar, wird er jetzt überleben oder nicht. Und es waren kleine Kinder involviert. Dann habe ich mit diesen Familien gesprochen. Mein Ansatz ist immer sehr wichtig, dass man die Bezugsperson stärkt im Umgang mit den Menschen, bevor ich dann wirklich selber mit den betroffenen Kindern spreche. Aber das nur nebenbei. Also ich war auf jeden Fall in dem Bereich da sehr aktiv und durfte auch für Professor Volz ein bundesweites präventives Schulprojekt auf den Weg bringen. Also das habe ich mit initiiert und mit einer Kollegin bundesweit umgesetzt. Und das wurde auch vom Zentrum für Palliativmedizin, vom Bundesfamilienministerium oder dem Gesundheitsministerium NRW und auch von dem Deutschen Hospiz- und Palliativverband unterstützt. Und da ging es um Sterben, Tod und Trauer, aber auch Suizid, auch ein ganz wichtiges Thema. Und das war für Jugendliche. Und dafür haben wir sowohl Lehrkräfte als auch Hospizmitarbeitende befähigt, damit sie gemeinsam in die Schulen gehen und dieses Projekt umsetzen. Ja, und wie man schon merkt, ich liebe Pionierarbeit. Alles, was Sinn macht, möchte ich gerne mit aufbauen und mit dabei sein. Und so kam es auch, dass ich dann Trauerkultur Hoch 3 gegründet habe, ein Unternehmen mit zwei meiner Kolleginnen. Ich bin nämlich gefragt worden, ob ich in einem großen Versicherungskonzern, der AXA, eine Trauerkultur mit aufbauen möchte. Und das habe ich mich sehr gefreut. Es war ein spannender Weg. Das hat vor 6 Jahren begonnen und da ist unglaublich viel umgesetzt worden. Und das sowas freut mich natürlich. Also alles, wo man Dinge wieder neu ins Leben rufen kann, die wirklich Sinn machen und ja, ich sag mal, die Menschen weiterbringen.
Jetzt hast du es schon so ein bisschen angedeutet, aus der Wirtschaft raus und irgendwie auch sehr schon ein bisschen wieder in die Wirtschaft rein, denn wir gemeinsam setzen ja auch das Thema oder das Seminar Trauer am Arbeitsplatz auf. Warum Trauer im Setting Betrieb?
Ja, also ich freue mich natürlich total, dass ich jetzt beide Dinge verbinden kann, sowohl die wirtschaftliche Seite als auch diese psychologische. Und warum es mir so wichtig ist, in Betrieben das umzusetzen, ist, dass man nicht einfach sagen kann, dass Trauer abgeschaltet werden kann, wenn man in Unternehmen geht. Menschen, die trauern, die bringen das Thema natürlich selbstverständlich mit ins Unternehmen. Und je nachdem, wie sie dann behandelt werden, wie die Menschen auf sie reagieren, das hat natürlich einen großen Einfluss darauf, wie sie nachher mit diesem Thema ja auch zurechtkommen und welche Loyalität sie auch gegenüber einem Unternehmen entwickeln. Also oft ist es so, das erlebe ich halt, dass Menschen sehr unsicher sind. Es kommen so viele Gefühle hoch bei Trauernden, die sie nicht unbedingt kontrollieren können und das macht auch Angst. Und wenn man dann auf Kollegen stößt, die vielleicht selber totale Angst vor diesem Thema haben, einen gar nicht drauf ansprechen, das Thema eher übergehen, dann fühlen sich natürlich Menschen, die trauern, noch einsamer als vorher. Wenn ich eine Führungskraft habe, die denkt, ach, ich lasse sie mal lieber in Ruhe, nachher fängt die an zu weinen, das wäre das Allerschlimmste, dann fühle ich mich erstmal nicht gesehen. Und was das auslöst und was das auch bedeutet für einen Mitarbeiter, das habe ich in vielen, vielen Gesprächen schon erfahren müssen. Und da würde ich einfach gerne etwas verändern. Und das ist ja nur die Trauer, wenn eine individuelle Person trauert. Wenn jemand in einem Team verstirbt, dann ist es nochmal ganz anders, weil dann trauert ja das gesamte Team. Und auch da ist es so wichtig, dass man ungefähr weiß, was man tut, dass ein Unternehmen Führungskräfte darauf vorbereitet, wie man mit Trauernden umgeht, dass aber auch ein ganzes Unternehmen im besten Fall schon gute Voraussetzungen geschaffen hat, dass die Menschen auch das Gefühl haben, ja, hier fühle ich mich sicher. Das ist ein Unternehmen, die begleiten mich gut. Die fangen mich jetzt auch tatsächlich auf.
Du hast ja gerade so ein bisschen schon berichtet, wenn jetzt Trauernde wieder in die Arbeit zurückkommen, wie die sich fühlen. Du würdest aber schon sagen, so jeder geht auch individuell anders mit der Trauer um. Also es gibt jetzt nicht, sag ich mal, einen Standard, wenn jemand einen Verlust erlebt hat, der kommt dann mit diesen Gefühlen dann in den Job.
Absolut. Also es gibt nicht den Trauernden. Wir können uns vorstellen, so viele Menschen, wie es auf diesem Erdball gibt, so viele unterschiedliche Arten gibt es, mit Trauer umzugehen, Trauer auszudrücken. Jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse und jeder hat ganz andere Ausdrucksformen. Und das hängt natürlich davon ab, wie ist die Persönlichkeit dieses Menschen? Welche Erfahrungen hat er gemacht? Wie ist er sozialisiert worden? Es gibt Menschen, die möchten zur Arbeit gehen und sehen das als ja trauerfreie Zone an, wo sie einfach mal wieder normal sein können. Mhm. Sie fänden es furchtbar, wenn man sie darauf anspricht. Es gibt aber auch Menschen, die haben ein großes Bedürfnis, über ihre Trauer zu reden und warten eigentlich sehnlichst darauf, dass eine Führungskraft oder ein Mitarbeiter sie einfach mal fragt, sag mal, wie geht es dir eigentlich heute? Kann ich irgendwas für dich tun? Kann ich dir Arbeit abnehmen? Oder das Wichtigste für mich ist eigentlich immer sprechen, sprechen, sprechen. Mhm. Also fragt den Trauernden, was er sich wünscht. Möchte er mit Kollegen darüber reden oder möchte er wirklich Business as usual machen und dass man ganz normal mit einem umgeht? Und das ist, finde ich, dabei auch das Schwierige, weil wenn jeder so eine unterschiedliche Art hat, mit Trauer umzugehen. Und ich sag mal, Trauer kann auch ganz viel Wut auslösen. Mhm. Warum ist mir das passiert? Trauer belastet einen Menschen seelisch, aber auch körperlich total. Also man kann sich vorstellen, das ist wie ein Marathonlauf. Mhm. Trauernde sagen, boah, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, ich bin so fertig. Und da ist es so wichtig, dass die Menschen einfach auch so genommen werden, wie sie sind, dass andere verstehen, warum sie sich in solchen Situationen befinden und welche passenden Dinge sie auch sagen können. Es gibt viele Sachen, die sehr, sehr verletzen, obwohl sie richtig gut gemeint sind. Und da gilt es nochmal genau hinzuschauen und vor allen Dingen hinzuhören.
Mhm. Hast du da ein Beispiel für, was verletzend sein könnte, was eigentlich gut gemeint wäre?
Also zum Beispiel gibt es Führungskräfte, die vielleicht aus eigener Erfahrung denken, na, es ist wichtig, die Trauer vielleicht für sich selber auszumachen. Das ist eine Privatsache. Getrauert wird im stillen Kämmerlein. So habe ich es auch von meinen Eltern erfahren. Und wichtig ist es, durchzuhalten, nach vorne zu schauen, vielleicht Sport zu treiben. Mhm. Und wenn man natürlich so einen vermeintlich gut gemeinten Ratschlag einem Mitarbeiter mit auf den Weg gibt, ich glaube, es wäre gut, du würdest mal unter Leute gehen, ich glaube, es wäre gut, du würdest Sport treiben, das hilft auch total, dann fühlt sich ein Trauernder in dem Moment nicht in seinem Schmerz gesehen. Mhm. Dann denkt er, oh Gott, ich muss jetzt auch noch was machen oder Arbeit ist gerade gut, das tut dem Menschen sicher gut, weil es lenkt ja ab. Ja, manchen tut es gut, manchen aber auch gar nicht. Manche überfordert es bis zum geht nicht mehr und die haben das Gefühl, wieso werde ich nicht mehr normal? Oder die Arbeit wird von einem einfach abgenommen. Es wird gesagt, so, ich schütze dich jetzt, du kriegst ganz wenig Arbeit zugewiesen, aber man spricht nicht mit der Person darüber. Und die Person denkt sich, okay, die trauen mir jetzt hier gar nichts mehr zu. Ich werde so ganz anders behandelt. Die Leute reden über mich und ich krieg's aber eigentlich nicht mit. Das kann natürlich auch wirklich ganz blöde Gefühle auslösen bei trauernden Mitarbeitenden. Und da ist es einfach wichtig, hinzugucken.
So, aus meiner Erfahrung nach eben macht es vielleicht auch sogar Sinn, zu formulieren nach deinem Mantra reden, 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 zu formulieren, dass man nicht genau weiß, was man sagen soll. Ne? Dass man sagt, selbst, ich weiß selber gerade nicht so genau, was ich dir sagen kann, als du als trauernde Person. Aber auch das ist ja auch eine Art von Kommunikation. Und dass man auch sich vielleicht auch gar nicht so für mögliche Schwächen oder Unwissenheit schämen muss als Kollege oder als Vorgesetzter. Sondern vielleicht auch das formulieren kann. Was denkst du darüber?
Ja, das finde ich total schön, dass du das sagst. Also auf jeden Fall sollte man natürlich eine Unsicherheit zugeben und sagen, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich sagen soll. Ich würde dir so gerne helfen. Was brauchst du im Moment oder wie kann ich dich unterstützen? Vorschläge machen finde ich natürlich auch ganz schön, weil manchmal weiß der Trauernde ja selber nicht, was er will. Ne? Der würde so gerne was formulieren, aber was will ich eigentlich? Und da hilft es auch einfach mal einen Vorschlag zu machen. Sollen wir vielleicht mal eine Runde spazieren gehen? Möchtest du mit mir einen Kaffee trinken? Möchtest du, dass ich dir Arbeit abnehme? Das kann ich gerne tun. Und das vor allen Dingen auch immer wieder zu fragen, weil heute kann es mir vielleicht ganz schlecht gehen als Trauernde und ich kriege nichts geregelt. Und morgen möchte ich mich aber richtig in die Arbeit stürzen, weil das lenkt mich ab und tut mir gut. Also man darf nicht davon ausgehen, dass die Trauer, die ich heute zeige, auch morgen immer noch gültig ist. Ne? Mhm. Da auch da ein bisschen sensibel mit umgehen.
Gibt es so eine Art Checkliste von Hilfen, die man anbieten kann als Kollege, Kollegin?
Ja, da gibt es Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte. Ich finde, wie ich schon sagte, wichtig, dass man den Menschen selber fragt, was wünschst du dir in der Trauer? Dass er formulieren kann, wie er sich den Umgang mit Kollegen auch wünscht. Sollen die ihn ansprechen, sollen die ihn in Ruhe lassen? Das vielleicht unter vier Augen auch vorher mit einer Führungskraft alleine erstmal besprechen. Dann ist es wichtig, was soll kommuniziert werden bei einem Trauerfall? Darf ich sagen, dass der Mann sich zum Beispiel von Frau XY suizidiert hat oder möchte sie das gar nicht? Also man muss natürlich auch sehr vorsichtig sein mit den Informationen, die man herausgibt. Dann ist es wichtig, dass man urteilsfrei auf Trauernde zugeht. Wie wir eben schon gesagt haben, manche Menschen möchten so ihren Schmerz rausschreien und möchten darüber reden. Andere möchten überhaupt nicht darüber reden und sich lieber der Arbeit zuwenden als gute Ablenkung. Da also nicht zu sagen, boah, der ist ja wie ein Stein, der trauert ja gar nicht, dem ist doch gerade so was Schlimmes passiert, sondern nochmal ganz klar zu haben, ja, auch das ist eine Art, mit der Trauer umzugehen. Man kann davon ausgehen, dass die Menschen alle erstmal versuchen, in einem akuten Trauerfall ihr Überleben zu sichern. Und wie sie das machen, das ist einfach sehr unterschiedlich. Und das finde ich wichtig, urteilsfrei zu bleiben. Dass man auch versucht, wenn man mit einem Trauernden spricht, nicht die, ich sage immer, die Bühne des Trauernden zu betreten. Also wenn mir jemand sagen würde, meine Oma ist gestorben, es geht mir so schrecklich schlecht, ist ganz furchtbar. Und dann sage ich, ja, als meine Oma damals gestorben ist, war es so und so. Also da finde ich immer wichtig, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Klappe halten. Man sollte wirklich sich zurückhalten und schweigen und dieses Zuhören, dieses nur Zuhören ist so unglaublich schwierig für viele Menschen, weil wir alle immer so schnell versucht sind zu helfen, etwas zu sagen, die Menschen wieder glücklich zu machen. Aber dass man einfach mal stehen lassen kann, es gibt jetzt gerade nichts, was es verbessert, nichts, was ich sagen kann, was die Situation schöner macht. Es gibt eine Anja Wiese, die hat einen ganz tollen Spruch mal formuliert, den ich immer wieder sehr gerne zitiere. Manchmal ist der einzige Trost die Anerkennung der Untröstlichkeit. Also wirklich stehen lassen und sagen, ja, es ist schlimm, was dir passiert ist. Es ist gerade wirklich schrecklich. Wenn ich irgendwas tun kann, sag es mir. Aber ich verstehe auch, wenn es gerade nichts gibt, was möglich ist. Das überhaupt auszuhalten, das ist für uns alle ja immer sehr schwer.
Also tatsächlich in dem Moment vielleicht auch gar nicht eine Lösung suchen, sondern einfach zulassen, dass es gerade schlimm ist.
Genau. Also gerade diese Frage, warum ist uns das passiert? Warum musste mir das passieren? Die hört man sehr häufig. Und diese Frage, die fragt nicht nach einer Antwort, sondern da sucht die Person eigentlich um eine Anerkennung. Ja, es ist wirklich schlimm, was dir passiert ist. Es ist schrecklich. Also es gibt so ein ganz süßes Kinderbuch, da sagt der kleine Junge, ja, meine Mama hat gesagt, das ist ganz schrecklich und das ist richtig scheiße, dass die und die gestorben ist. Und wenn meine Mama sagt, es ist scheiße, dann ist es scheiße, scheiße, scheiße. Und das einfach auch mal auszusprechen, das ist, finde ich, schon sehr hilfreich. Was mir auch wichtig ist, zu sagen, dass man nicht denkt, dass Trauer irgendwann vorbei ist. Also die Leute sagen auch, wie lange dauert das denn? Oder ein Chef fragt sich, wann ist denn die Trauer jetzt mal eigentlich vorbei? Ne? Wann kann man denn mal wieder davon ausgehen, dass die Mitarbeiterin normal funktioniert? Und da würde ich ganz gerne als Beispiel mal so eine Messergeschichte anbringen, weil die das, finde ich, sehr deutlich macht, was es bedeutet, in so einem Trauerprozess zu stecken. Also wenn ich zum Beispiel zu dir hinkomme, Jana, und ich würde dich mit einem riesengroßen Messer ganz plötzlich schnell in den Oberschenkel stechen. Was ist das erste Gefühl, was du hättest?
Der Schock.
Ja, genau. Du bist unter Schock. Und was spürst du bei Schock?
Unter Schock spüre ich ja erstmal gar nichts, ne?
Ganz genau. Du hörst, jemand ist gestorben und du spürst erstmal gar nichts. Du kannst es erstmal gar nicht fassen. Und dann kommt es langsam in deinem Hirn an und du merkst, oh Scheiße, ich habe eine riesengroße Wunde, es tut total weh. Es gibt unterschiedliche Arten, wie Menschen darauf reagieren. Manche schreien total und brechen zusammen. Andere versuchen, diese Wunde selber zu stoppen und irgendwie zusammenzuflicken. Wieder andere holen sich Hilfe von außen. Fakt ist auf jeden Fall, du kannst erstmal so nicht weitermachen wie vorher. Du musst dich hinsetzen, du musst dich um diese riesenklaffende Wunde kümmern. Dann verarztest du die oder jemand anders verarztet sie. Und jeder hat ein unterschiedliches Heilverhalten. Bei manchen eitert sie, bei manchen nässt sie, bei manchen dauert es länger oder kürzer. Dann ist sie aber gut verheilt. Du läufst quer durch den Raum, stößt dich an der Tischkante und zack, reißt die Wunde wieder auf. Und du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Ich war doch jetzt schon so weit, die Trauer war doch schon in Ordnung und jetzt fängt alles wieder von vorne an. Wann die Wunde aufreißen kann, das sind so Momente wie, ich gehe Jahre später oder ich gehe einen Monat später oder ein halbes Jahr später in eine Parfümerie und rieche seinen Aftershave. Ich gehe an einen Ort, den ich total geliebt habe mit ihr und zack, reißt die Wunde wieder auf. Ich werde 50 und meine Mutter ist gestorben, als ich 50 war. Zack, reißt die Wunde wieder auf. Das sind so Momente und dann, wenn die Wunde dann wieder aufreißt, muss man sie wieder verarzen, wieder Pause machen. Und dann, Jahre später, merkt man eigentlich diese Narbe gar nicht mehr so, aber es kommt ein Wetterumschwung und zack, hat man wieder das Gefühl, oh, die zieht total, diese Narbe, sehr unangenehm. Und noch viele Jahre später merkt man auch den Wetterumschwung nicht mehr, aber man guckt sich im Spiegel und sieht, ach ja, da ist ja meine Narbe. Das heißt, die Trauer, die Narbe, ist ein Teil von meinem Leben geworden. Die geht nicht einfach vorbei, die ist nicht einfach zu Ende. Deswegen sage ich auch immer sehr gerne, Trauer muss bearbeitet und nicht verarbeitet werden. Weil verarbeiten bedeutet, hier ist ein Anfang und da ist ein Ende. So funktioniert es bei der Trauer nicht. Es ist ein lebenslanger Prozess, er verändert sich nur. Und dieses Wissen zum Beispiel finde ich ganz wichtig, auch für Führungskräfte, die auch ein späteres Trauerverhalten eines Mitarbeitenden oder eine Leistungsveränderung hoffentlich dann auch richtig einschätzen können und wirklich auch mal nachfragen, ist gerade der Todestag vielleicht von deiner Frau, ist irgendwas Besonderes, kann ich irgendwie unterstützen? Ich glaube, wenn ein Mitarbeiter sich so gesehen fühlt von einem Vorgesetzten, dann erhöht das in enormem Maß ja sein Vertrauen und seine Loyalität in das Unternehmen, aber auch das Gefühl der Sicherheit, das ist ein super Chef, der, der achtet wirklich auf mich. Ich werde gesehen, ich bin keine Nummer, ich bin hier wirklich wichtig.
Du hast eben schon gesagt, Menschen, die trauern, haben eine sehr hohe Sensibilität. Was passiert da bei den Menschen? Du sagtest, auf der einen Seite kann man sich total loyal danach fühlen oder Loyalität wird gesteigert dadurch. Was ist der andere Pol?
Wenn es nicht passieren würde, meinst du jetzt?
Ja, oder wenn Kommentare kommen, die einen noch mehr verletzen. Wenn man das Gefühl hat, ich werde nicht gesehen, es wird runtergespielt, es ist doch nur dein Lebenspartner gewesen. Ihr wart ja noch nicht mal verheiratet, so ungefähr. Ne? Genau. Also, was ist damit?
Also wenn man nicht ernst genommen wird, kann man sich natürlich vorstellen, dann fragt man sich, okay, ich bin überhaupt, also alle sind nur daran interessiert, wie mein wirtschaftliches Outcome ist. Und wenn ich nicht mehr richtig performe, dann bin ich auch gleich nicht mehr wichtig. Man muss klar haben, jemand, der in einem Trauerprozess ist, der betrachtet das Leben nochmal ganz anders. Die Lebensqualität wird viel, viel wichtiger und materielle Dinge verlieren an Wert. Und ich frage mich natürlich, ist die Arbeitsstelle, die ich habe, eigentlich noch die, wo ich mich wohlfühle? Ist es für mich sinnerfüllend? Habe ich das Gefühl, dass meine Kollegen oder mein Chef mir eine gute Basis bieten, dass das eigentlich eine tragfähige Beziehung ist, die wir zueinander aufbauen? Und jemand, der das nicht erlebt, habe ich schon häufig gehört, dass es zu einer inneren Kündigung kommt. Also die tun nichts für mich, brauche ich ja nichts mehr für die tun. Oder natürlich zur aktiven Kündigung. Und was ich vielleicht auch noch mal dazu sagen möchte, das fand ich nämlich sehr spannend, als ich damals bei AXA mit beraten durfte, als wir alles aufgebaut haben, da gab es erstmal eine riesen Umfrage bei AXA. Es wurden 1000 Mitarbeitende befragt morgens. Dann bekommen die so einen kleinen Hinweis auf den Computer, es gibt eine Befragung. Normalerweise ist da so eine Rücklaufquote von 25%. Diese Befragung haben 75% beantwortet. Das zeigt schon mal, wie hoch die Relevanz ist. Und was ich auch spannend fand, 86% von diesen Befragten haben gesagt, dass sie schon mal ein Trauererlebnis hatte, was den Arbeitsalltag akut beeinflusst hat. Das bedeutet, wenn ich nichts mache als Unternehmen oder als Führungskraft, dann kann es natürlich dazu kommen, dass meine Leistung total einknickt, dass ich mich viel, viel länger krankschreiben lasse, als ich eigentlich ursprünglich vorhatte. Dass aber auch, und das finde ich auch nochmal wichtig, weil wir reden ja jetzt immer über die individuelle Trauer. Was ist mit der Trauer, wenn ein Kollege verstirbt?
Total.
Im Gegensatz zur individuellen Trauer ist es ja so, wenn ein ganzes Team trauert, kann man sich nochmal vorstellen, wie schwierig das auch für eine Führungskraft unter Umständen sein kann, wenn jeder ein anderes Trauerverhalten an den Tag legt. Wenn jeder einen anderen Umgang hat und eine Führungskraft, von der eigentlich erwartet wird, dass sie all diese Dinge gut im Blick hat. Ich erwarte von einer Führungskraft zum Beispiel, dass sie mich gut durch so eine Krise führen kann. Ich erwarte, dass sie für mich da ist. Ich erwarte aber auch vom ganzen Unternehmen, dass es eine Gleichberechtigung gibt. Wie ist es, wenn ein Chef stirbt? Dürfen dann alle zur Beerdigung? Und wenn ein Mitarbeiter stirbt, dann wird gar nichts gemacht? Kriegt der eine große Trauerrede und jemand anders nur eine kleine oder gar keine? Mhm. Also da passiert so viel. Und nicht nur solche Dinge passieren, sondern auch wenn das so totgeschwiegen wird, dann schwelen so unterschwellige Prozesse. Und das kann manchmal ganz schön schwierig werden, weil wenn ich trauere, dann habe ich so ein Gefühl von Ohnmacht. Und das triggert vergangene Erfahrungen, wo ich vielleicht mal Ohnmacht erlebt habe. Das kann sein, dass es eine EDV-Einführung gab, die ich nicht verstanden habe. Die hat mich ohnmächtig werden lassen. Es wurde eine Abteilung geschlossen, aus der ich raus musste. Ohnmachtserlebnis. Und all diese Dinge, die ich damals als Ohnmacht empfunden habe, kommen durch den Trauerfall wieder hochgewirbelt. Ich frage mich, hat die Führungskraft das eigentlich alles gut im Blick? Wenn jemand einen Herzinfarkt hatte, mein Kollege, frage ich mich, na, kein Wunder, wenn man so viel Arbeit auch zugeteilt bekommt, dass dann irgendwas passiert. Also Vorwürfe gegen die Chefetage werden laut, vielleicht auch gegen einzelne Mitarbeitende. Und das muss man alles im Blick halten und das ist gar nicht so leicht. Ich kann immer nur empfehlen, wenn man einen Trauerfall am Arbeitsplatz hat, ein Mitarbeiter stirbt oder eine Führungskraft stirbt, dass man möglichst im Vorfeld einen internen Ansprechpartner für diese Situation zur Verfügung stellt oder sich auch externe Hilfe holt. Weil ich bin der Überzeugung, dass da ganz viel schieflaufen kann und darunter leidet natürlich auch die Reputation eines Unternehmens. Dass aber auch genau in solchen Momenten ein Team ganz eng zusammenwachsen kann und unglaublich motiviert sein kann. Also das sind beides Möglichkeiten, je nachdem, wie gut jemand begleitet wird oder nicht.
Du hast ja gerade schon gesprochen, dass bei diesem großen Versicherungskonzern quasi eine neue Trauerkultur auch eingeführt worden sind. Bist du auch in anderen Unternehmen tätig? Also was sind so deine Erfahrungen? Sind die Unternehmen gut vorbereitet oder triffst du eher auf Verhältnisse, wo du sagst, hier müssen wir ganz sensibel erstmal mit kleinen Dingen anfangen?
Also was ich oft erlebe, gerade in meinen Seminaren, die ich gebe, dass immer wieder Mitarbeitende davon berichten, entweder wie schlecht sie begleitet wurden oder wie gut sie begleitet wurden. Aber diese schlechten Erfahrungen, die sie machen, die haben sie natürlich sehr, sehr geprägt und sehr enttäuscht. Wie ich eben schon sagte, das vergisst man einfach nie. Während es auch Führungskräfte gibt in den Seminaren, die sagen, ja, ich war mit verschiedenen Situationen komplett überfordert. Ich hätte mir gerne noch Hilfe geholt oder jemand anders noch dazu gehabt. Ich hätte gern auch meinen Mitarbeitenden etwas angeboten, sei es eine Trauerbegleitung, sei es, wir nennen das Reflexionstag, wo man wirklich als ganzes Team nochmal schaut, wie war die verstorbene Person, wie möchten wir sie in Erinnerung behalten, welche Rituale möchten wir hier einführen, was tut uns gut, was tut uns gar nicht gut, wer in unserem Team möchte eigentlich was, möchte man sprechen, möchte man nicht sprechen. Und es gibt einige Unternehmen, die sich diesem Thema jetzt schon zuwenden, da bin ich total glücklich drüber, weil das Thema immer mehr auch an Bedeutung gewinnt, weil Unternehmen sorgen sich um körperliche und seelische Wohlbefinden der Mitarbeitenden und bieten Rückenschule an, bieten auch Beratung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, bei Suchterkrankungen. Es gibt Sportangebote, das ist super, dass es diese präventiven Sachen auch alle gibt. Aber Gott sei Dank, und da bin ich halt froh, betreffen das nicht immer alle Menschen. Nicht jeder wird vielleicht ein Gewichtsproblem haben, nicht jeder hat Rückenprobleme, aber man kann wirklich davon ausgehen, dass jeder im Laufe seines Berufslebens irgendwann auch mal von Trauer betroffen sein wird. Und da denke ich immer, es ist einfach sinnvoll und gut, vorbereitet zu sein. Und die Frage nochmal auf die Frage zurückzukommen. Andere Unternehmen, ja, es gibt immer mehr Unternehmen, die das auf dem Schirm haben. Also allein, wenn ich dieses Argument bringe, Wie viele Menschen haben eigentlich bei Ihnen ein Erlebnis mit sexuellem Übergriff oder mit Suchterkrankungen und wie viele Menschen haben eigentlich einen Trauerfall? Dann kommen doch viele, gerade Personaler, Leute aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, darauf zu sagen, ja stimmt, da haben wir uns noch nie Gedanken drüber gemacht. Und stimmt, auch das Thema, ne, wann, was umfasst alles Trauer? Ne? Vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall sind es immer mehr große Unternehmen, die uns anfordern. Und wann sie uns anfordern, ist oft natürlich leider in der Krise. Ne? Dann ist auf einmal große Sprachlosigkeit, Hilflosigkeit und kann da jemand von außen kommen und das mal irgendwie eben regeln. Und danach überlegt man sich dann, okay, wir sollten vielleicht mal vorher überlegen, wie wir das alles machen. Wer kommuniziert wann, wie, wo im Unternehmen? Wie sieht es mit einer Traueranzeige aus? Zum Beispiel werden manchmal Traueranzeigen geschaltet, bevor überhaupt die Familie eine Traueranzeige geschaltet hat. Das ist ja so gut gemeint von Unternehmen, ist aber ein absolutes No-Go. Und ich finde, solche Dinge müssen einfach auch kommuniziert werden, am besten sogar festgeschrieben werden in einem Unternehmen. Und da machen sich die Unternehmen jetzt immer mehr Gedanken, leider noch im Nachhinein, nach einer Krise, aber was ich auch oft erlebe, wenn jemand persönlich eine Krise erlebt und ist eine Führungskraft oder eine Geschäftsleitung, dass die dann auch sagen, oh Gott, das habe ich jetzt erlebt, wie schlimm das ist. Ich glaube, das muss ich mal in meinem Unternehmen besser unter die Lupe nehmen und einfach Vorkehrungen für den Akutfall treffen.
Andere Kulturen gehen ja ganz anders mit der Trauer um. Erlebst du das auch in Unternehmen?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich nur mal jetzt das Beispiel muslimische Trauernde benennen darf. Da ist es ja so, dass jemand sehr, sehr kurzfristig manchmal in das Land wieder überführt wird, beerdigt wird. Die Frage ist dann immer, was mache ich als Führungskraft oder Mitarbeiter? Dann gehe ich auch zur Beerdigung. Also wenn eine Beerdigung in Deutschland stattfindet, manchmal sind Frauen dann nicht erwünscht. Oder manche handhaben es so, dass man, also Blumen sind gar nicht willkommen zu einem Trauerfall. Blumen ist etwas, was man in schönen Momenten übergibt. Also das wäre dann natürlich auch wichtig zu wissen, was sich diese Familie genau wünscht. Oder es ist üblich, in diesen Kulturkreisen auch statt Blumen etwas zu essen mitzubringen. Also Essen hält Leib und Seele zusammen und das ist für sie eine ganz wichtige Geste. Und dann ist es wichtig, aber auch ganz schnell wieder zu gehen. Also man soll möglichst kurz nach dem Tod kondolieren, etwas zu essen mitbringen und dann auch wieder sich verabschieden. Das ist ja alles ein bisschen anders als in unserem Kulturkreis. Und ich finde es immer wichtig, dass man auch nicht sagen kann, so wird in dieser Kultur getrauert, sondern natürlich kann man, wenn man in Deutschland lebt, auch unsere Bräuche annehmen. Aber es können halt auch andere Bräuche sein. Und dass man immer wieder fragt, was ist üblich bei euch? Was kann ich tun, damit man einfach auch nichts falsch macht? Mhm. Also das ist wieder das Thema Sprechen, Sprechen, Sprechen. Mhm. Fragen Sie die Menschen, was sie sich wünschen und möchten und was bei ihnen üblich ist. Mhm. Dass man nicht irgendwie so ein Fauxpas hat. Dann geht vielleicht die Führungskraft auf die Beerdigung und ist die einzige Frau und wundert sich. Mhm. Das ist schon wichtig.
Was würdest du präferieren, wenn du wünschen dürftest, oder du hättest einen Zauberstab? Unternehmen, die sich das Thema ganzheitlich aufsetzen und sagen, wir möchten uns das angucken, wir möchten in-house bei uns vielleicht eine ganze Abteilung schulen, vielleicht die ganze Personalabteilung, Führungsetage und oder einzelne Personen, die zum Beispiel zu dem Seminar kommen, was wir auch wieder anbieten im nächsten Jahr, aber dann eben punktuell das Thema, das Wissen haben. Gibt es ein erst dann, dann das oder gibt es einen Weg, der zu präferieren ist? Wie siehst du das?
Also ich finde es schon mal sehr schön, wenn eine Firma sagt, wir möchten einen speziellen Ansprechpartner, den wir sehr gut ausbilden in unserem Unternehmen haben. Weil das war auch so eine Rücklaufquote von dieser AXA-Befragung, dass sie sagten, wir würden gerne einen festen Ansprechpartner haben. Das viele, viele Menschen haben das gesagt. Deswegen finde ich, ist das schon mal ein erster Schritt. Nichtsdestotrotz wäre es sehr wünschenswert, wenn man auch daran denkt, eine ganze Kultur zu entwickeln, weil es fängt schon an bei der Frage, es stirbt ein Mitarbeiter, wer informiert wann, wie und worüber? Was ist zum Beispiel mit Kollegen, die im Urlaub sind? Möchten die informiert werden oder nicht? Manche finden es als Zumutung, angesprochen zu werden im Urlaub. Andere sagen, wieso hast du mich nicht angerufen? Wenn man sich aber auch überlegt, wie schalten wir eine Traueranzeige? Welches Ritual haben wir? Gibt es vielleicht sowas wie einen Trauerkoffer, den ich dann im Akutfall nehmen kann, wo vielleicht ein Bilderrahmen drin ist, eine Kerze, ein Kondolenzbuch. Wie erinnern wir eine Person die im Unternehmen gestorben ist. Welches Ritual haben wir dafür? Das finde ich immer auch nochmal sehr wichtig, gerade in der heutigen Welt, wo es viele agile Arbeitsplätze gibt. Mhm. Da kann ich nicht einfach ein Bild aufstellen. Da muss ich mir einfach was anderes überlegen. Und also so eine Führungskraft, die muss ja auch schauen, wie kann man die unternehmerischen Ziele erreichen, und gleichzeitig hat sie ja eine Fürsorgepflicht für ihre trauernden Mitarbeitenden. Und da ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass man ein Ritual entwickelt, das es ermöglicht, die Trauer vielleicht irgendwann aus dem Unternehmen herauszutragen und zu sagen, so, wir können jetzt auch weiterarbeiten, aber nur, weil wir ein Ritual haben, weil wir wissen, weiß ich nicht, alle Vierteljahr gehen wir in eine Kneipe und trinken ein Bier auf XY und bestellen ihm auch eins dazu, dann wissen wir, er ist nicht vergessen und wir haben kein schlechtes Gewissen, aber trotzdem darf auch irgendwann wieder Normalität in die Abteilung einziehen. Und je mehr man natürlich da in diese Richtung entwickelt, je mehr man Möglichkeiten bietet, auch fangen wir mal damit an, Sonderurlaub. Ne? Also Sonderurlaub ist ja schon, das Wort Urlaub ist ja schon wirklich zu hinterfragen, weil es ist ja kein Urlaub, wenn ich einen Tag eine Urne aussuche. Da zu schauen, möchte ich mich an gesetzliche Regelungen halten oder gewähre ich schon im Vorhinein vielleicht mehr Möglichkeiten der Freistellung, flexible Arbeitszeitmodelle oder warte ich einfach passiv ab, bis mir die Krankheitsmeldung reinwandert. Und da würde ich mir einfach wünschen, und das finde ich einfach sehr, sehr hilfreich, wenn es da klare Strukturen gibt, die vielleicht auch Handlungshilfen, schriftliche Handlungshilfen, wo auch ein Mitarbeitender mal eben drauf schauen kann und kann sagen, ach so, in unserem Unternehmen ist das und das die Richtlinie. Wir haben jetzt sogar auch in unserer Firma ein E-Learning entwickelt, wo auch Menschen sich präventiv mit auseinandersetzen können, aber sowohl auch in der Akutsituation gucken können. Ach so, das sind die No-Gos, das sollte ich tun, so könnte ein möglicher Ablauf sein. Also je mehr ein Unternehmen sich damit beschäftigt, würde ich mal sagen, desto höher ist die Arbeitszufriedenheit, desto sicherer fühlt sich sowohl ein Mitarbeiter als auch eine Führungskraft im Umgang mit diesem Thema. Also wenn man das nicht macht, dann muss jeder irgendwie selber entscheiden, wie gehe ich eigentlich mit Trauer um? Mhm. Und wenn man einen Chef hat, der in seiner Kindheit einen ganz tollen Umgang damit hatte, der offen darüber geredet hat, der gut begleitet wurde, wird er das ebenso tun. Wenn ich aber einen Chef habe, der nur gelernt hat, man muss stark sein, man muss da durchgehen, das ist eine persönliche Sache, würde er mich halt nicht ansprechen. Und es ist natürlich schade, wenn das von der einzelnen Person abhängt, ob so eine Kommunikation in der Krise klappt oder nicht. Ne? Da wäre es einfach schön, Menschen würden vorher geschult werden und hätten Informationen. Und zwar nicht nur eine.
Und grundsätzlich würdest du aber sagen, dass jedes Unternehmen quasi für sich selber erarbeiten kann, wie wird vielleicht bei uns das Thema Trauer zukünftig gelebt und was wollen wir für eine Kultur dazu entwickeln?
Genau, das fände ich sehr wichtig. Ich fände schon wichtig zu schauen, welche kulturellen Hintergründe, also welche Mitarbeitenden mit welchen kulturellen Hintergründen haben wir in diesem Unternehmen. Und was gibt es da zu berücksichtigen, dass man also vielleicht auch da schon ein bisschen Aufklärung macht, aber vor allen Dingen auch, welche Strukturen haben wir hier? Ne? Mhm. Wer übernimmt was und was kann man tun und was kann ich gewähren? Gewähren wir vielleicht mehr Urlaubstage, als gesetzlich festgeschrieben sind? Machen wir das von vornherein so? Wird zum Beispiel auch, das finde ich auch wichtig, werden Mitarbeitende für die Teilnahme an einer Beerdigung freigestellt oder müssen sie sich dafür Urlaub nehmen? Ich hatte eine Firma, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Da ist jemand in Köln, hat er gearbeitet, ist aber in München beerdigt worden und alle Kollegen sind nicht nur freigestellt worden, um an dieser Beerdigung teilzunehmen, sondern haben auch die Reise- und Übernachtungskosten bezahlt bekommen. Das war nicht mal wirklich was sehr Beeindruckendes. Mhm. Aber auch da gilt wieder, wenn das in der einen Abteilung gemacht wird, muss es in der anderen auch gemacht werden. Also, dass da auch eine klare Kommunikation ist, ne? Dass sich nicht eine Abteilung dann benachteiligt wird, weil der andere Chef einen ganz anderen Umgang hat. Und das finde ich einfach wichtig. Es gibt ja auch den Führungskräften eine Sicherheit. Ne? Eine Sicherheit, okay, ich habe jetzt hier das Richtige getan, das sind die Voraussetzungen gewesen. Man kann eventuellen Versäumnissen vorbeugen, also Gefühlen von Versäumnissen, dass man einfach die Führungskräfte stärkt und an die Hand nimmt. Und wenn die sicherer sind in diesem Thema, dann können sie natürlich auch viel besser in der Krise mit trauernden Mitarbeitenden umgehen. Es sei denn übrigens, sie sind selbst betroffen. Auch das ist, Finn, möchte ich nochmal erwähnen, Führungskräfte, die einen Mitarbeiter verlieren, die sind natürlich genauso betroffen unter Umständen wie die Kollegen. Und auch die sollten keine Scheu davor haben, sich Hilfe zu holen unter Unterstützung oder zu sagen, sorry Leute, ich bin jetzt persönlich so betroffen, ich kann gerade nicht, ich kann jetzt einfach so nicht. Weil sonst würde man immer erwarten, ja, mein Chef, der muss das jetzt regeln, aber ein Chef steht einfach immer im Fokus. Der kann sich nicht einfach zurückziehen oder mal gerade eine Auszeit nehmen. Meistens versucht er, alles zu jonglieren und zu machen, bis er selber nicht mehr kann. Und da frühzeitig auf eigene Warnsignale und Grenzen zu achten und zu sagen, ich bin auch nur ein Mensch in erster Linie.
Ja, total. Häufig haben ja vielleicht auch die Führungskräfte die eigene Erwartung an sich selbst, die Führung zu zeigen, die Leitung zu zeigen, zu leben, Stärke gewisserweise auch zu zeigen. Und vielleicht ist es auch dann besonders schwierig, in so einer Situation dann Schwäche zu zeigen, in Anführungszeichen Schwäche, ne, oder einfach punktuelle Schwäche, weil man einfach sagt, jetzt gerade kann ich diese Leistung nicht bringen, die ihr sonst von mir gewohnt seid. Ich hole mir jetzt Hilfe, vielleicht auch von jemandem, der in der Unternehmenshierarchie unter mir steht. Also auch das kann ja eine Überwindung sein von Führungskräften, die sagen, eigentlich würde ich jetzt diese Person gerne ansprechen. Ich weiß, die ist ausgebildet dafür. Aber dann hole ich mir Hilfe von jemandem, der in der Hierarchie unter mir steht. Ja, spannendes Konfliktfeld und gleichzeitig wahrscheinlich total normal, dass man dann sagt, ich brauche einfach jetzt Unterstützung, egal wer ich bin.
Das ist ein schönes Beispiel, was du gerade genannt hast, weil eine Führungskraft ist nun mal Vorbild. Und wenn ich sehe, dass meine Führungskraft so viel Menschlichkeit hat und auch mal Schwächen zugibt, dann fühle ich mich ja ganz anders, als wenn ich jemanden habe, der immer genau weiß, wo es lang geht. Also wer will schon einen perfekten, immer funktionierenden Menschen als Führungskraft? Also ich finde das so sympathisch, wenn man das auch mal zugeben kann, wenn man sagen kann, Leute, ich habe echt viel Ahnung vom wirtschaftlichen Bereich, aber jetzt kommen wir zum Bereich, wo ich selber total schwimme, wo ich gerade den Boden unter den Füßen verliere und ich brauche mir jetzt auch erstmal Hilfe und ich suche mir jetzt jemanden und ich gucke, dass wir aber alle, auch das finde ich so schön, ich gucke, dass wir alle Unterstützung bekommen, dass wir ich kann ja nicht sagen, ach, meine Mitarbeiter brauchen Hilfe. Ich mache das natürlich ganz locker. Wieso denn eigentlich? Nö, man kann genauso auch Schwächen zeigen. Und ein gutes Coaching, gute Trauerbegleitung kann einfach viel verändern.
Ja.
Das hatten wir ja eingangs auch schon. Das schafft wirklich wieder eine unglaubliche Nähe dann auch. Ne? Wenn ich sehe, Mensch, auch meinem Vorgesetzten geht es gerade nicht gut. Und der hat vielleicht auch mal Tränen in den Augen, finde ich. Die Distanz wird ja immer geringer dadurch, ne? Also genau das, was du sagst, diese Menschlichkeit kommt dann da doch sehr in den Vordergrund.
Ganz genau, Jana, finde ich schön auch, dass du das nochmal sagst, weil das ist so, diese vermeintliche Schwäche, die wird wirklich zur Stärke. Und das, finde ich, sollten sich viele Führungskräfte auch nochmal klar machen, dass Schwäche zeigen nicht bedeutet, man ist nicht mehr anerkannt als Chef oder man die Leute denken, man bringt es nicht als Führungspersönlichkeit. Nein, also diese Schwäche, wie du sagst, schafft Nähe und schafft Vertrauen und ich fühle mich als Mensch hier gesehen und aufgehoben, gut aufgehoben.
Schön.
Für alle, die sich nun fragen, aber was könnte denn jetzt der erste Schritt sein? Wie fangen wir denn an? Also ich meine, wir sind total blank im Moment, aber wie sollen wir die ersten Schritte machen? Wir haben am 4.4. im Jahr 2025, also aus heutiger Perspektive im nächsten Jahr, ist das nächste Seminar geplant, Trauer am Arbeitsplatz. Sprecht uns da gerne an. Sprecht uns an, wenn ihr mehr erfahren möchtet. Vielleicht kannst du Nicole so ein bisschen skizzieren, schon ohne zu viel zu verraten. Was erwartet da die Teilnehmenden? Warum sollten die sich anmelden und mit was gehen die raus?
Was erwartet die Teilnehmenden? Also ich denke, ganz wichtiger erster Punkt, der in so einem Seminar stattfindet, ist die Selbstreflexion. Wie wurde damals mit mir umgegangen? Wie bin ich sozialisiert? Welche Erlebnisse hatte ich, die positiv oder negativ waren? Weil das natürlich einen großen Einfluss darauf hat, wie ich mit Trauer umgehe. Aber neben diesen Selbsterfahrungsübungen gibt es auch, oder Eigenreflexion, gibt es auch eine Wissensvermittlung, die meines Erachtens sehr, sehr wichtig ist. Denn Wissen schafft Verständnis. Es gibt verschiedene Trauermodelle, die wir auch aufzeigen, die nochmal sehr deutlich machen, wie unterschiedlich, wie vielfältig Trauer auch sein kann, um das wirklich nochmal tief zu durchdringen. Und das wird natürlich nicht einfach theoretisch erzählt, sondern immer wieder mit Praxisbeispielen gespickt werden. Alles, was ich in all meiner langen, über 25-jährigen Erfahrung ja sammeln durfte, möchte ich auch gerne mit auf den Weg geben. Und wir besprechen nicht nur das Thema Trauer, sondern auch, wie ist es, wenn zum Beispiel ein Kollege sterbend ist, schwere Diagnose bekommt? Wie kann man da mit Menschen umgehen? Wir schauen, welche organisatorischen und strukturellen Rahmenbedingungen es geben könnte in einem Unternehmen. Was kann ich vielleicht selber schon in die Wege leiten oder aufbauen? Vielleicht kann ich sogar am Ende ein kleines Konzept entwickeln. Was brauchen wir hier? Was möchte ich gerne machen? Wofür schlägt mein Herz hier? Was will ich umsetzen? Wir sprechen über die rechtliche Situation in diesem Bereich, aber ganz wichtig auch, wir gucken, wo sind meine persönlichen Grenzen? Gibt es einen Todesfall zum Beispiel von einem jungen Mann und mein bester Freund, der ist in dem gleichen Alter gestorben, dann ist es ein Tabu. Dann kann ich vielleicht gerade nicht mit dieser Situation umgehen, auch wenn ich gut dafür ausgebildet bin. Dann ist es einfach zu nah meinem eigenen Erlebnis. Oder auch werden wir Handlungsempfehlungen geben, wie geht man in so ein Trauergespräch rein, wie kommuniziert man, was sind die Do's und Don'ts in diesem Bereich und werden auch Fallbeispiele im Büroalltag nochmal zeigen, wie kann eine Führungskraft umgehen im günstigsten Fall, wie kann eine Führungskraft, ja, was kann man alles verbessern und was sollte man vielleicht tunlichst unterlassen. Und dieses ganze Seminar, ich wünsche mir natürlich, dass viele dann da etwas mitnehmen, was sie im Unternehmen umsetzen können. Was ich aber immer wieder zurückgemeldet bekomme, ist, dass sie auch viel für sich persönlich und im privaten Bereich mitnehmen. Und das ist das Schöne. Also jemand, der da rausgeht, der denkt nochmal viel übers Leben nach, bekommt eine besondere Tiefe. Und ich habe das Gefühl, dass doch viele auch nicht mehr so viel Angst vor dem Thema haben und mutiger auch auf Menschen zugehen.
Schön.
Also ich finde, das weckt auf jeden Fall sehr, sehr viel Interesse, vielleicht für viele Unternehmen, sich nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, an dem 4.4. sich vielleicht anzumelden und sich Impulse zu holen. Liebe Nicole, also wir haben selber gemerkt, wir könnten wahrscheinlich noch 2-3 Stunden über deine Ausführung sprechen. Wir kommen trotz allem jetzt so langsam zum Ende dieser Folge und wie immer an dieser Stelle würde ich dir auch 3 Fragen stellen, die wir jedem unseren Gästen einfach mal stellen und du darfst sie gerne in einem Satz beantworten. Die erste Frage wäre, was an deiner Arbeit im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung, also jetzt speziell in deinem Fall im betrieblichen Kontext, hat dich am meisten verblüfft?
Dass Menschen so glücklich waren, über dieses Thema gemeinsam sprechen zu können. Das hat mich beeindruckt, weil die sehr selten eigentlich in so eine Tiefe mit den Kollegen zusammentreffen. Mhm. Und selbst zum Beispiel Menschen, die im Vertrieb arbeiten, die geschult wurden, Produkte zu verkaufen, dass die eigentlich sehr eloquent sind und sehr selbstsicher, dass die sich eingestanden haben, ja, da fehlen mir eigentlich die Worte. Und das hat sehr verbunden und das fand ich toll, hat mich sehr beeindruckt.
Mhm. Und wenn du diese 2 Sätze jetzt vervollständigen müsstest, mein größter Fehler in der betrieblichen Gesundheitsförderung?
Boah, das ist jetzt echt schwer. Ja. Also vielleicht, dass ich das Thema nicht. Nee, also ich überlege gerade echt mein größter Fehler, mal gerade überlegen.
Dass du nicht früher damit angefangen hast.
Habe ich auch gerade überlegt, dass man nicht noch mehr schon früher.
Ja, wobei ich sagen muss, dass früher die Unternehmen dafür noch nicht offen waren. Mhm. Also wenn es ein großer Fehler war, aber das ist auch eigentlich kein Fehler, weil ich finde, die Zeit ist jetzt genau die richtige. Also vor 10 Jahren hätte ich mit so einem Thema in keiner Firma irgendeinen Blumentopf gewinnen können. Also da konnte man das einfach gar nicht platzieren. Und jetzt ist es einfach möglich. Also von daher.
Und im Gegensatz dazu dein größter Triumph in der betrieblichen Gesundheitsförderung?
Also wie viele Menschen wirklich schon jetzt qualifiziert worden sind durch unsere Firma, das finde ich einfach wirklich faszinierend und freut mich und es geht immer weiter und immer weiter. Also der eine erzählt es dem nächsten, das ist wirklich toll. Was mich total freut.
Mhm. Als letzte Abschlussfrage, welchen Rat würdest du deinem eigenen Ich aus heutiger Sicht geben, kurz bevor du mit dem Thema in der betrieblichen Gesundheitsförderung angefangen hast?
Also ich würde meinem Ich empfehlen, sehr gut auf mich aufzupassen. Das Thema kann einen mit Haut und Haaren verschlingen. Man dringt ein. Man muss also gut auf die eigenen Grenzen achten. Also ich würde mir sagen, Nicole, achte gut auf deine Grenzen. Du kannst viel, aber du musst nicht alles. Mhm. Menschen, mit denen man gelacht hat, darüber freut man sich, das ist schön. Aber Menschen, mit denen man geweint hat, die vergisst man nie.
Ja, schön.
Welcher Gänsehautsatz.
Ja.
Schön.
Liebe Nicole, du hast es geschafft.
Ja.
So ist es. Vielen, vielen Dank für deine Expertise, für deine Zeit, für deine Erfahrung, die du heute mit uns geteilt hast. Vielen Dank, dass du da warst, Nicole.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch diesem Thema gewidmet habt und dem hier Raum schafft und das anderen Menschen zur Verfügung stellt. Also ich danke euch ganz herzlich. Es war wunderbar, mit euch zusammenzuarbeiten. Ein Hochgenuss. Richtig schön.
Ja, das war eine tolle Folge. Viele, viele Erkenntnisse daraus gezogen, viele Fragen geklärt. Falls aber doch noch mehr Fragen da sind, dann stellt sie gerne an die gewohnte E-Mail-Adresse podcast@bgf-institut.de. Und zum Abschluss ist es wie üblich auch in den Folgen sonst, dass Jana und ich uns nochmal gegenseitig Gedanken hin und her drehen. Jana, was ist dir heute besonders hängen geblieben?
Ich finde es ganz besonders schön, dass Nicole zum Abschluss nochmal gesagt hat, sie spürt, die Zeit ist jetzt reif. Viele Unternehmen werden viel, viel offener für das Thema, setzen sich damit auseinander und ihre Erfahrungen, dass das mehr und mehr in Unternehmen etabliert wird und wie wichtig das einfach auch ist, so ganz praktische Dinge auch einfach zu klären, wie gehen wir damit um, dass das immer mehr in den Unternehmen verankert wird. Und was für mich auch hängen geblieben ist, es gibt nicht die eine richtige Trauerkultur. Es gibt nicht den einen Trauernden. Und selbst wenn man als Führungskraft vielleicht ein paar Werkzeuge an die Hand bekommt, dass der Trauernde jeden Tag anders trauern kann und jeder auch mit seiner Trauer anders umgeht und dass das völlig in Ordnung so ist und auch sein darf. Und wie war es bei dir, Robin? Was ist für dich jetzt ganz besonders hängen geblieben?
Ich habe versucht, nochmal diesen einen Aspekt eben so ein bisschen zusammenzufassen in meinem Kopf. Und manche Unternehmen sich es vielleicht in Anführungszeichen ein bisschen einfacher machen, indem sie sagen, naja, wir können eh nicht mit der Person rechnen. Wir werden höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen eine Krankmeldung bekommen. Das macht ja aber was ganz anderes mit dem Betroffenen oder mit der Betroffenen, wenn die sagt, ja, ich muss mich jetzt krank melden, weil Urlaub ist es nicht. Als wenn das Unternehmen proaktiv eine Regelung aufstellt und sagt, wenn so ein Fall eintritt, dann reagieren wir mit XY-Regelung oder mit so einer Sonderregelung. Denn so oder so, die Arbeitskraft ist mindestens vermindert, wenn nicht ganz weg. Und es wäre doch dann schade, wenn dann noch das Bild getrübt wird, weil der Mitarbeitende sagt, naja, ich muss mich jetzt aber echt bürokratisch krank melden, dafür, dass ich eine Urne aussuchen muss. Und glaube, das ist ein relativ einfacher Schritt, wie man die Stimmung oder wie man das Gefühl in der Situation verändern kann, der Trauernden.
Ja, bin ich ganz bei dir. Und wenn es einen Trauernden gibt, der sagt, nein, ich möchte wieder an meinen Arbeitsplatz, da habe ich die Normalität. Man muss es ja dann nicht nutzen, aber dass die Möglichkeit besteht. Ne? Ja, also es ist ein sehr komplexes Thema und wir hoffen, wir konnten kleine Impulse setzen, einfach sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.